Wir haben nämlich zwei Gäste da vom Reutlinger Verein Wirbelwind e.V. Ganz herzlich willkommen, liebe Petra Leber und Silvia Schwarzmann. Schön, dass Sie da sind. Genau, Ihr Verein feiert ja 25-jähriges Bestehen. Worum geht es denn eigentlich in Ihrem Verein genau, Wirbelwind e.V.? Vielleicht möchten Sie das ganz kurz erzählen.
Also Wirbelwind ist ein Verein gegen sexuelle Gewalt an Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und wir sind eine Beratungsstelle, das heißt, bei uns kann man anrufen, wenn das Thema irgendwie auftaucht. Und wir heißen auch Wirbelwind, weil wenn das Thema auftaucht, dann kommt ziemlich viel mal durcheinander. Mhm. Und wir helfen einfach Betroffenen bzw. den Angehörigen zu sortieren, was steht gerade an, was ist der nächste Schritt, was kann man tun, wer braucht was. Also wir bringen ein bisschen das Durcheinander, ein bisschen, wir helfen zu ordnen ein Stück weit.
Ja, ich stelle mir das ganz schwierig vor, wenn man eben betroffen ist als Kind, also Sie setzen sich ja als Verein vor allem für Kinder und Jugendliche ein, dass sie dann überhaupt bei Ihnen anrufen.
Also in der Regel rufen nicht die Kinder an, sondern es rufen Menschen an, die mit den Kindern zu tun haben. Also sprich Schulsozialarbeiter, die mitkriegen, da stimmt was nicht mit dem Kind, oder es rufen Eltern an, das Thema kommt in der Familie auf oder das Kind berichtet davon und dann helfen, also holen die sich einfach Hilfe bei uns dann.
Und wie schreiten Sie dann konkret ein? In einem Fall, wenn zum Beispiel ein Lehrer auch anruft und den Verdacht äußert, dass mit einem Kind da irgendwas nicht in Ordnung ist oder dass das Kind irgendwas geäußert hat, ist ja eine ganz schwierige Situation, ne? Mit der Familie auch vielleicht in Kontakt zu treten.
Genau, und das muss man eben ganz genau planen. Also erstmal muss man gucken, da ist ein Verdacht da. Was heißt Verdacht? Wo kommt es her? Man muss erstmal gucken, man muss erstmal abklären, wie ist die Situation denn wirklich? Also oft ist ein Verdacht da, aber man weiß es nicht. Wer ist der Täter? Da muss man erstmal genau ganz sensibel nachspüren, wo kommt es her? Und wie kann man das?
Wer muss an einen Tisch damit?
Genau.
Man muss dann erspüren oder erklären, wer muss alles an den Tisch, wer hat mit dem Kind zu tun, wer kann diesen Verdacht miterhärten. Man versucht Beweise zu sammeln, man versucht einfach zu klären, wie ist der nächste Schritt auch da, ob das Lehrer, Erzieher, ob das Eltern sind. Wir gucken immer ganz genau im Wohl des Kindes, was ist der nächste Schritt. Und ob das jetzt darum geht, eine Juristin, also Rechtsanwältin mit einzuschalten oder einen Kontakt zum Jugendamt aufzunehmen oder die Eltern damit zu konfrontieren. Es kommt einfach immer darauf an, was braucht das Kind und was ist das Wichtigste jetzt vorne dran.
Und ist man denn da eigentlich auch verpflichtet, eigentlich sofort der Polizei Bescheid zu geben bei so einem Verdacht? Oder ab wann muss man der
Gar
Polizei?
Gar nicht. Also natürlich, wenn Kindeswohlgefährdung im Verzug wäre, dann wären wir sicher auch verpflichtet. Aber bei sexuellem Missbrauch ist das im seltensten Fall wirklich so akut in dem Moment. Es geht ja oft schon Jahre. Also und wir haben auch mit der Polizei eine sehr gute Kooperation, dass im Prinzip auch die Polizei weiß, wenn man sich an die Polizei wendet, dann läuft das Verfahren und das kann man nicht mehr rückgängig machen. Deswegen ist es sinnvoll, vorher zu sortieren, was gibt es an Beweislast, wer könnte der Täter sein, wer muss wie mit an den Tisch kommen. Und wenn man das alles mal sortiert hat, dann kann man klarer blicken und weiß, hat man so viel Beweise, dass man überhaupt die Polizei einschalten kann? Weil wenn dann ein Verfahren eingestellt wird, weil man zu wenig Beweise hat, dann ist das ja quasi für das betroffene Kind fürchterlich zu sehen. Mhm. Nicht mal die Polizei und unser Rechtsstaat können diesem Täter was anhaben. Also um das jetzt gar nicht erst zu provozieren, versuchen wir im Vorfeld so viel wie möglich zu klären, um dann einfach auch mit mehr Sicherheit dann unseren an die Polizei zu wenden und dann auch zu einer Gerichtsverhandlung zu kommen. Und damit ist die Polizei eigentlich auch jetzt bei uns im Landkreis Reutlingen einverstanden. Das haben wir jetzt schon in vielen Fällen auch so gehandhabt.
Also Sie haben die ganze Vorarbeit eigentlich, sag ich mal, abgenommen, die sonst auch Anwälte erledigen oder eben manchmal auch die Polizei, dass man Beweise sammelt und eben schaut, ab wann reicht's auch sozusagen für einen Prozess, sodass der sicher gewonnen werden kann, um das Kind nicht weiter zu belasten. So,
ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Vorarbeit, weil wir sammeln ja jetzt, wir gehen jetzt den Beweisen nicht auf den Grund, aber wir schauen einfach mal, was gibt die Situation her, was ist objektiv zu festzuhalten und versuchen auch die Betroffenen, also die Eltern oder wie auch immer, so zu stärken und zu informieren, dass sie wissen, was die nächsten Schritte auch in ihrem Verhalten sind. Und wir nehmen nichts ab, aber wir klären vielleicht einfach vor Ort.
Und vor allem ist es auch noch wichtig zu gucken, wie geht es eigentlich dem Kind? Ja. Weil unser oberstes Ziel ist, man muss immer nach dem Kind gucken. Ist das Kind überhaupt in der Lage, Aussagen zu machen? Weil jetzt kommt so ein Verdacht auf und da kommt ganz viel durcheinander. Und dann muss man gucken, wo steht das Kind? Schafft es das überhaupt?
Das heißt nämlich, wenn eine Gerichtsbehandlung wirklich läuft, dann geht es über ein Jahr mindestens. Vielleicht geht es mal schneller, aber mit einem Jahr kann man rechnen. Das heißt, ist das Kind in der Lage, sind die Eltern in der Lage, diese Zeit auch zu ertragen? Also man muss wirklich in allen Richtungen überlegen und gut entscheiden. Also das Problem ist meistens, wenn dieses Thema auftaucht, dann kocht es dermaßen schnell hoch, dann neigen viele Menschen gleich zu Kurzschlussreaktionen. Muss man sofort was tun, wir gehen sofort zur Polizei und wir finden das natürlich wichtig, zur Polizei zu gehen, aber wenn es dran ist, also eins nach dem anderen.
Ja. Und wie kann man da das Kind drauf vorbereiten, auf so einen, wenn es jetzt zum Prozess kommt, braucht ja auf jeden Fall bestimmt irgendwie eine Begleitung oder ein...
Genau, da guckt man natürlich auch, was braucht das Kind? Braucht das Kind zum Beispiel erst psychologische Betreuung, dass es stabil ist, dass es das Ganze auch durchsteht? Weil was nützt es, wenn das Kind dann plötzlich in der Gerichtsverhandlung zusammenbricht und sagt, ich kann nichts mehr sagen oder so, dann ist das Ganze quasi für die Katz, sage ich jetzt mal auf Schwäbisch. Deshalb ist brutal wichtig, dass man das Kind im Vorfeld einfach stärkt, dass es weiß, was aufs zukommt und dann geht die Verhandlung sicher ganz, ganz anders aus. Weil zum Teil geht es ja auch um familiäre Geschichten. Das heißt, da muss vielleicht ein Kind gegen Familienangehörigen aussagen. Das können Sie sich ja vorstellen, dass das eine mega Belastung ist für ein Kind.
Ich habe gelesen, dass 85% aller Kindesmissbrauchsfälle finden im direkten Umfeld statt. Genau. Also eben auch im familiären Umfeld. Bin ich da richtig informiert? Oder?
Ja. Unter familiären Nahfeld ist quasi Familie, Nachbarn, Freunde, Verein. Also quasi Menschen, die das Kind kennt. Ja, weil alle Kinder, die ich so kenne, die werden gewarnt vor den Tätern, die dann mit dem Auto vorfahren.
Am Spielplatz
und so. Mhm. Aber das sind 15%. Man warnt ja ein Kind nicht vor den Nachbarn oder so. Man will die Kinder ja nicht verängstigen. Mhm. Und das ist das Problem. Da ist jemand, den finde ich vielleicht total klasse. Und plötzlich macht er was mit mir, was ich gar nicht will. Das ist für Kinder ja eine ziemliche emotionale Belastung.
Wie bereiten Sie denn oder wie könnte man Kinder auf genau dieses Szenario innerlich vorbereiten? Also da gehen Sie ja auch in Schulen, ne, oder? Mhm. Und machen Vorträge. Wie kann man die Kinder dafür sensibilisieren, ohne sie, wie soll ich sagen, ohne sie paranoid werden zu lassen? Es ist ja so eine ganz schwierige Gratwanderung.
Genau. Da gibt es natürlich mehrere Bausteine. Also wichtig ist Information, kindgerecht Information, dem Alters entsprechend. Was wir den Kindern auch an die Hand geben, ist, dass wir uns schon gemeinsam mit ihnen überlegen, wenn du Probleme hast, egal welche Art, wir machen Beispiele, wo kannst du dich hinwenden? Also dass man sich quasi schon vorher auch Gedanken macht, zu wem könnte ich denn eigentlich gehen? Mit wem bespreche ich was? Mit der Oma bespreche ich vielleicht das Problem mit meiner Mama oder so. Und mit meiner Tante bespreche ich vielleicht das. Also dass die sich bewusst werden, wo kann ich mir Hilfe holen? Und wie finde ich Hilfe, wenn ich jetzt in meinem Umfeld niemand weiß? Wie komme ich zur Wirbelwind? Wo finde ich das? Im Telefonbuch ist das schwierig. Wie komme ich da ins Internet? Wie komme ich dahin, wo ich dann Hilfe kriege? Also das ist was wir in den Workshops auf jeden Fall machen.
Wie kann man denn Ihre Arbeit eigentlich unterstützen? Oder anders gefragt, wie finanzieren Sie sich? Sie sind ja ein eingetragener Verein und auch wahrscheinlich ehrenamtlich, oder? Also ein gemeinnütziger Verein? Ne?
Genau, wir sind Verein und Stiftung.
Ach, und eine Stiftung auch.
Genau. Und unterstützen kann man uns natürlich über Spenden. das brauchen wir. Wir tragen uns vor allem über Spenden. Natürlich kriegen wir die 50% Personal finanziert vom Landkreis, aber darüber hinaus läuft unglaublich viel über Projektgelder, über Zuschussanträge, über Spenden. Mhm. Und damit kann man uns helfen, aber auch, wenn man mitarbeiten möchte. Herzlich willkommen.
Wie kann man bei Ihnen mitarbeiten?
Wenn jemand sagt, ich würde gern ehrenamtlich mitarbeiten, sich einfach bei uns melden. Wir brauchen immer Menschen, die uns aktiv unterstützen.
Und da brauchen Sie aber wahrscheinlich vor allem ausgebildete
Menschen. Nein, überhaupt nicht. Das ist sowieso immer so eine große Hemmschwelle, dass viele Menschen sagen, ich kann das nicht, ich traue mir das nicht zu. Also es kann ja nicht sein, dass dann quasi jemand in den Verein kommt und dann sofort an vorderster Front Beratungsarbeit macht. Das machen ja unsere Hauptamtlichen. Aber es gibt viele andere Dinge, die man bei uns machen kann. Jetzt im Jubiläumsjahr gibt es ganz viel zu organisieren. Stände, es gibt Präventionsveranstaltungen, die man doch durchaus machen kann oder auch einen Elternabend. Also man kann, wenn man sich was zutraut. Wir hatten eine, die sich gemeldet hat, die hat Tanz mit unseren Mädchen gemacht. Oder
wo es um Spüren gegangen ist. Die hat einfach gesagt, sie war Tänzerin und solche Workshops hat die zum Beispiel angeboten. Das fanden wir total klasse und die arbeitet immer noch weiter mit, soweit es die Zeit erlaubt.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Petra Leber und Silvia Schwarzmann von Wirbelwind e.V.
Dankeschön.